Wir starten mit der ersten Folie. Meine Frage ist bei dem Predigtthema Wachstum durch Verlust. Was sind so deine ersten Gedanken, die dir durch den Kopf kommen, wenn du diesen Titel hörst? Ja, ihr dürft mitarbeiten, oder? Ich lenke euch jetzt ab von den Zitaten.
Ballast abwerfen.
Das Bild von den Reben, die beschnitten werden. Wenn etwas gegeben wird, ist Platz für Neues.
Loslassen
müssen. Hoffnung. Jetzt merken wir schon, es kommt auf den Fokus an. Wachstum ist Hoffnung, Verlust klingt nicht so gut. Ich habe gefragt, was geht dir als erstes durch die Gedanken? Meine nächste Frage ist, wenn du diesen Titel hörst, was geht dir durchs Herz? Nochmal? Trauer, Trauer, Schmerz.
Offen sein für Neues.
Angst. Ich danke euch für diese Ehrlichkeit. Darüber denken wir heute nach, über unsere Gefühle in sehr schwierigen, dunklen Zeiten. Und ich habe mich entschlossen, ich werde nichts aus meinem Leben erzählen, weil ich nicht möchte, dass ich im Fokus stehe, sondern verlasse mich einfach darauf, dass Gott es übersetzen wird. Ihr wisst, ich habe immer komische Zugänge zu so einem Thema. Gibt es einen Eisenbahnfan unter uns? Ja, da meldet sich eine kleine Stimme. Also ich kenne einige Eisenbahnfans. Einer meiner Freunde ist ein richtiger Vollblut-Eisenbahnfan. Das bedeutet, er hat erstmal sehr, sehr viele Bücher zum Thema Eisenbahn. Er hat sehr, sehr viele Fotos gemacht von Eisenbahnen. Er liebt es, auf Bahnhöfen zu sein, weil da sind ja immer auch mal so alte Loks noch irgendwo abgestellt. Und er plant definitiv seine Reisen so, dass er immer wieder mal mit einer ganz besonderen Eisenbahn fahren kann. Also gerade so in der Bergwelt gibt es ja sehr schöne Modelle. Und ich weiß nicht, ob er dieses Modell kennt, als Pfälzer. Das ist eine Pfälzer Eisenbahn und mit der ist er auch schon gefahren. Und dann habe ich mich gefragt, wenn jemand so viel Zeit, Energie und Geld investiert für das Thema Eisenbahn, ob das die Deutsche Bahn honoriert. Zum Beispiel dadurch, dass er eine Bahncard 100 geschenkt bekommt. Schön wäre es, aber träum weiter. Natürlich nicht. Wie kam ich auf diesen Gedanken? Erlaub mir mal den Vergleich. Du kannst die Bibel vorwärts und rückwärts gelesen haben, sämtliche Gottesdienste auf dieser Welt besucht haben, 1000 Predigen gehört. Du kannst dich in Israel im Fluss Jordan getauft haben. Bekommst du deshalb das ewige Leben geschenkt? Also eine Himmelskarte 100? Natürlich nicht, weil das ist es nicht. Was muss geschehen, damit jeder von uns tatsächlich zur Familie Gottes gehört? Wir müssen von Gott adoptiert werden. Er muss uns annehmen, das ist Gnade. Er muss uns mit dem Geist Gottes taufen, sodass wir das Recht haben, uns Kinder Gottes nennen zu dürfen. Und wo das nicht passiert, kann ich in christlichen Gebäuden sein, ich kann christliche Bücher zu Hause stehen haben, aber ich bin nicht ein Christ, weil Christus nicht in mir ist. Und ich sage das immer wieder mal so deutlich, weil ich feststelle, dass wir die Konsequenzen oft nicht so bewusst machen. Denn die nächste Frage kommt ja auf den Fuß. Wenn Christus in mir ist, geht es ja nicht nur darum, dass ich weiß, ich komme einmal in den Himmel, sondern dann sind wir berufen dazu, ihm nachzufolgen. Und das bedeutet nichts anderes. Ich lasse mich von Jesus Christus führen, nachfolge, ich bin immer irgendwo unterwegs. Und ich höre auf das, was Gott mir durch seinen Geist sagt und ich tue es. Ich bin also so mutig und fasse mein Herz, egal wie viel Angst ich habe, egal wie viel Schmerz drin ist, egal wie viel Dunkelheit drin ist, ich bin mutig und sage, ich höre auf dich, Jesus Christus. und tue meinen nächsten kleinen Schritt. Und dann werden wir etwas erleben. Wenn wir so hinter Jesus Christus her sind, wir werden immer etwas verlieren. Anders geht es nicht. Weil unser Leben ist an so vielen Dingen verhaftet, die uns daran hindern, Jesus Christus gesund nachzufolgen. Also das Loslassen, das Aufgeben dürfen oder müssen, brauchen wir für unser Leben, denn ohne diese Verluste ist es unheimlich schwer, etwas Neues zu lernen von Jesus. Weil das, was wir noch in den Händen halten, das, was unser Herz noch beherrscht, uns den Blick auf Jesus Christus wegnimmt, es unsere Ohren taub macht und unser Mund daran weigert, etwas auszusprechen, was Realität ist. Also darüber denken wir heute nach. Also geht es im Grunde genommen darum, wachsen durch Verlust ist ja nicht gerade so ein Thema, das appetitlich klingt. Bitte noch einmal die Folie anklicken, dass es weitergeht. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ah, jetzt. Zack. Jetzt seid ihr wieder wach, gell? Also ist ja ein Thema, das nicht appetitlich klingt, sondern eher nach Trockenbrot oder eben einen dürren Boden. Und einen dürren Boden, da ist es schwierig, dass da etwas wächst. Aber ihr seht es auf diesem Bild, es geht, dass etwas Neues entsteht. Aber ich beobachte so in der christlichen Welt, dass wir da manchmal sehr christlich fröhlich angehaucht sind. Was meine ich damit? Also wer betet und glaubt, der lebt gesünder, länger, glücklicher. Alle Tag Sonnenschein. Der Glaube bringt für dich Vorteile. Lass dir das nicht entgehen. Wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Und so wird der Glaube an Jesus Christus auf einmal reduziert und abgeklopft auf meinen persönlichen Nutzen, den ich davon habe. Und wenn es sich lohnt, dann bin ich bereit, eine Chance einzugehen wegen dieser Lebensverbesserung, die damit zusammenhängt. Ich will ja auf der Gewinnerseite stehen, nicht auf der Verlierer. Macht ja irgendwie Sinn. Dann habe ich mich gefragt, ja, wenn das so meine Parolen sind, die ich vielleicht mal predige oder die ich denke, was entsteht daraus? Also Gott ist pro, ja, er ist es. Gott ist für dich, ja, das ist er. Er verwandelt dein Lebensminus in ein Plus, ja, das macht er. Aber er ist dein steigender Aktienkurs, dein Aufwärter, Gesundmacher, Lebensbejaher und Glücklichmacher, wie wir es manchmal in einem Lied singen. Dann bekomme ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Verschiebt sich da nicht etwas Wesentliches? Geistliche Heimat für alle sein? Ist es das, was wir den Menschen vermitteln wollen? Kommt zu uns, werdet Mitglied bei unserer Gemeinde, denn dann geht es dir gut. Da steckt ja letztendlich hinter solchen Parolen dahinter. Mit Gott wird dein Leben heller, klarer, tiefer, lebenswerter. Ja, wow, schön wäre es, wenn es so ist. Das ist dann wie eine Bahncard 100, die ich dann bekomme, wenn ich Mitglied werde. Aber ich entdecke in meinem Leben und ich entdecke in der Bibel so, so viele andere Aussagen. Gott lässt sich im Dunkeln finden. Und wir lesen in der Geschichte Israels, wir lesen in der Geschichte der Entstehung der Gemeinde, wir haben ja gerade erst Pfingsten hinter uns, wir lesen etwas von Sterben, Zerstören, Schmerzen, wir lesen etwas von verlorenen Kriegen und extremen Einsatz, wo wir ganz viel verlieren müssen. Wir lesen nichts davon, Gott bewahrt dich immer und ewig, vor allem, und dich wird kein Unglück erreichen. Wir lesen, Gott lässt auf die eine Stadt regnen, auf die andere nicht. Und wir lesen davon, Gott schafft Unheil und Heil. Wow, das mögen wir nicht. Dass in Gottes Hand beides ist. Also wir lieben es, wenn unsere Zukunft als einen frohen Sonnenaufgang zu sehen, wo die Sonne bei uns aufgeht. Aber den Sonnenuntergang, der auch noch schön aussieht, aber dann die Nacht des Lebens mit sich bringt. Und das kennenzulernen, sich darauf einzulassen, das als einen Schatz zu sehen, das möchten wir ausblenden, also nicht sehen, davon wollen wir nichts hören und davon wollen wir auch nicht sprechen. Aber Gott macht es. Er lässt sich den Mund nicht verbieten und er macht seine Augen nicht zu und seine Ohren sind ganz weit offen, weil er weiß, was Leben ist. Und deswegen lässt er es nicht nur zu, sondern er führt dich und mich manchmal direkt hinein in so einen Sturm, in so eine Dunkelheit, in so ein verlustreiches Leben. Und dann dieses Lied zu hören, ich sehe dein Kreuz, da mag ich es gar nicht mitsingen, weil ich sage, Herr, wann ist es denn mal zu Ende mit dem Kreuz? Wann hört es denn mal auf? Ja, manches in unserem Leben ist so schmerzvoll, so fremd und übersteigt unsere eigenen Kräfte, dass wir lieber etwas anderes hören und sehen wollen. Und es hat die Kraft sogar, dass wir, wie im Hebräerbrief es mal heißt, dass ich das Handtuch wegschmeiße, mein Vertrauen weggebe und sage, ich höre auf. Der Preis ist mir zu teuer. Aber gleichzeitig, und das ist Gottes Art, aber gleichzeitig ist er ein Gott voller Hoffnung. Ein Gott, der eine Zukunft für uns hat und gute Gedanken für unser Leben hat. Und nun gilt es an dieser Stelle, ihm zu vertrauen, dass auch die Lebensphase, in der ich mich befinde, mit zu seinem Plan gehört. Und dass nichts aus seiner Kontrolle, wobei ich das Wort überhaupt nicht liebe, aber nichts aus seinen Händen gleitet, möchte ich eher sagen. Sondern immer noch eine Zeit ist, wo er bei uns ist, mit uns ist. Also wachsen, obwohl ich den Strom des Lebens nicht erlebe, sondern nur so ein ausgetrocknetes Flussbeet habe. Darauf zu vertrauen, selbst darin lässt unser Gott, wenn er sein Wort spricht, von jetzt auf gleich etwas Neues entstehen. Ich sehe es vielleicht noch nicht, weil ich zu sehr noch in der Vergangenheit verhaftet bin. Und dann höre ich das Wort von Jesaja, denkt nicht mehr an das Frühere, löst euch davon. Denn siehe, ich wirke etwas Neues, erkennst du es denn nicht? Jetzt sprost es schon auf. Sagt Jesaja einer Welt, wo der Krieg verloren ist. Sagt einer Welt, wo die Gottesbeziehung, weil es den Tempel nicht mehr gibt, nicht möglich ist. Sagt er dir und mir, wo wir denken, der Kontakt zu Jesu abgerissen. Wir dürfen und können Neues lernen. Im Glauben wieder gefestigt werden, in Liebe verwurzelt sein und Flügel der Hoffnung von Gott erhalten. Ja, das mögen wir. Aber es ist manchmal so schwer, geduldig zu sein, zu warten. Mutig einen Schritt vorwärts zu gehen, mutig zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dennoch wissen wir doch alle, ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Ohne dass ich was verloren habe, gibt es kein Finden. Wir brauchen es, das Verlieren. Wir brauchen das Sterben, damit wir Anteil bekommen an Finden und Anteil bekommen an Auferstehungskraft. Die Schule des Lebens, auch mit Gott, besteht also nicht darin, ich glaube, das habt ihr verstanden, im Baden und Chillen, sondern in Wüstenwanderung. Und in einer weit vor uns, in aller weiter Ferne liegenden Verheißung Gottes. In Jesus Christus uns das Ja geschenkt aller Zusagen Gottes. Aber dieses Jahr, das Erfüllung in meinem Leben findet, wow, ist manchmal eine sehr lange Durststrecke. Aber es wird kommen und es wird sich durchsetzen. Wir dürfen es lernen, das Land der Verheißungen nicht aus dem Blick zu verlieren. So hat es das Volk Israel gelernt und die es nicht lernen wollten, sind nicht hineingekommen. Bitte lasst uns mutig sein und uns von der Geschichte lernen. Es nicht denen nachmachen, die sagten, ich will nicht mehr oder ich weiß es besser. Sondern einfach und schlicht mutig auf das Wort Gottes vertrauen. Und dieses Wort Gottes finden wir in den Worten von Jesus wieder. Unter anderem, und das ist für manch einer ein sehr bekannter Bibeltext, in Johannes 12. Da sagt Jesus Christus, wer sein Leben in dieser Welt liebt, der wird es verlieren. Also wer an sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, in der Elberfelder heißt es noch krasser, wer es hasst, da ist eine Ablehnung sehr deutlich wahrnehmen. Also gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Johannes 12, Vers 25. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Der Weg am Kreuz war sehr bindend für ihn. Das merken wir in diesem Kapitel 12. Er sagt, deswegen bin ich doch gekommen in diese Welt, um als Weizenkorn zu sterben. Deswegen bin ich doch gekommen, um loszulassen. Das ist doch mein Auftrag. Aber Freude habe ich nicht daran. Also das Kreuz, wenn wir Jesus nachfolgen, ist die logische Konsequenz, dass wir unser Kreuz auch auf uns zu nehmen haben. Das Kreuz wird nicht beiseite gerückt. Es gehört mit zum Zentralen unseres Lebens. Und es schafft eine Verbindlichkeit, die größer ist als alles, was wir selber mit unseren Kräften und Verstand verstehen. Woran liegt es? Weil Liebe resultiert hoffentlich niemals aus einem Nützlichkeitsdenken. Wer Jesus Christus, so habe ich es für mich formuliert, als einen Millionär ansieht, den er sich angeln möchte, um entsprechend zu erben, der hat das Wesentliche von Leben, das Wichtigste im Bereich von Beziehungen und damit von der Liebe nicht verstanden. Bei der Liebe geht es immer um den anderen und nicht um einen selber. Die Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Die Liebe ist bereit, für den anderen alles zu geben und nicht für sich selbst alles zu nehmen. Und so lesen wir eben dieses Wort auch, wenn Jesus sagt, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neues Lebens. Du willst eine reiche Ernte? Du willst, dass dein Leben zu einem Segen für viele Menschen wird? Dann musst du bereit sein zu sterben, weil du bist so ein Weizenkorn. Aber Jesus Christus sagt nicht nur große Worte, er sagt, ich lebe es auch vor. Deswegen ist dieses Wort zuallererst für ihn das Wort. Ich bin dieses Weizenkorn und ich gebe mein Leben und daraus wird eine wunderbare Ernte entstehen. Der Segen von Abraham wird sich dadurch in die Wirklichkeit umsetzen. Alle Welt wird Anteil bekommen, dass die Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott möglich ist. Alle Menschen werden Anteil bekommen an den wunderbaren Zusagen Gottes. Alle werden Anteil bekommen daran, dass der Himmel geöffnet ist. Sie können ewiges Leben geschenkt bekommen. Also es geht durchaus um einen Gewinn, um einen Segen, Vervielfältigung. Aber es geht nicht um Erfolg. Es geht nicht um eine persönliche Bereicherung. Es geht um Reife. Und was steht am Anfang dieser Reife, dieses neuen Prozesses, der entstehen soll? Am Anfang steht das Ja Gottes über dein Leben. Ich dachte, ihr fallt jetzt herein, sagt das Kreuz. Am Anfang steht das Gratis Gottes. Jesus Christus hat alles bezahlt, denn er hat ja von sich da gesprochen. Er ist all in gegangen. Er hat es gesagt mit seinen Worten, er hat es den Menschen gezeigt, er hat es tatsächlich gemacht. Auch wenn er liebend gern einen anderen Weg gewählt hätte. Aber er ist ja gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und wir als seine Nachfolger sind jetzt da, um den Willen von Jesus Christus zu tun. Es ihm also gleich zu tun. Ich möchte es nochmal vergleichen mit einem Bild. Ihr kennt es vielleicht, manchmal hat man so eine Haustür und da sind so komische Zahlen drauf. Man braucht keinen Schlüssel. Man muss den PIN wissen, damit man in diese Tür reinkommt. Das Dilemma ist, dass uns der PIN zum Himmel fehlt. Und dann tippen wir den Code ein und es öffnet sich nichts. Wir tippen ihn nochmal ein und es passiert nichts. Und wir wissen beim dritten Mal, wie beim Online-Banking, wird erstmal alles gesperrt. Am nächsten Tag versuchen wir es vielleicht wieder. Aber wir kommen nicht rein in den Himmel mit unseren PIN-Nummern. Das bezeichnet die Bibel als Sünde. Das ist das, was uns von Gott trennt. Es fehlt uns das Können, es fehlt uns dieser PIN. Und dann schenkt ihn uns Jesus Christus diesen PIN. Er sagt, ich bin die Tür und ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg. Und niemand, negativ gesagt, kommt zum Vater, positiv gesagt, aber durch mich. Wenn wir uns also auf Jesus Christus einladen, bekommen wir den PIN und der Himmel ist geöffnet. Dann haben wir den freien Himmel. Da haben wir einen freien Zugang zu Gott. Dann ist er unser Papa. Und wir dürfen immer, zu jeder Zeit, ungefragt bei ihm eintreten. Und sagen, hier bin ich, Papa. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich brauche dich. Ist das nicht fantastisch? Dass wir diesen Zugang bekommen haben, nicht mehr versperrt, sondern alles ist offen. Noch einmal die Frage, was macht Beziehung aus? Wenn jemand nur mit dir zusammen sein will, weil du ständig einen ausgibst, ist das dann wirklich Liebe, nach der du dich sehnst? Möchtest du überhaupt so eine Art von Beziehung haben? Es tut doch so weh, wenn du innerhalb deiner gelebten Beziehung das erleben musst, entdeckst, dass dein Partner gar nicht dich selber meint, sondern nur dein Geld, deine Arbeitskraft oder damit er nicht alleine ist. Das tut doch weh, das zerreißt doch das Herz. Und deswegen erahne ich, wie sehr Gottes Herz zerrissen ist. Weil genauso erlebt er seine geliebten Kinder. Das ist seine Realität, das ist er, was er bei uns sieht, dass wir ihn oftmals ausnutzen, dass er uns segnet, dass er uns Erfolg gibt, dass er uns heilt. Und wenn er das nicht macht, sagen wir, dann bin ich aber weg. Nein, er will uns helfen, zur Seite stehen. Und er möchte, dass unsere Beziehung viel wesentlicher geprägt ist von seiner Liebe. Verwurzelt zu sein in seiner Liebe. Vorteilsfrei hat er uns geliebt, deswegen sollten wir uns keine Vorteile von ihm versprechen. Er schenkt sie uns. Das ist die Frage des Vertrauens. Eine Frage der Ehre und des Vertrauens. Herr, du wirst dich um mich kümmern, weil du es zugesagt hast. Auch wenn ich es vielleicht im Moment so nicht erlebe. Ja, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Welchen Weg ist Gott eingegangen, habe ich mich dann gefragt. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Gott überrascht uns mit seiner Liebe, indem er ganz außergewöhnliche Wege einschlägt. Warum? Weil er unser Herz nicht erreicht. Also 400 Jahre lebten die Juden, 400 Jahre lebten die Juden ohne ein Wort von Gott, ohne eine Gegenwart von Gott, ohne ein Wahrnehmen seiner Gegenwart. Da war nichts da. Bis auf die alten Verheißungen. Und auf einmal bekommt der Himmel Risse. Und dann kommt auf einmal so Licht durch. Ein Senioren-Ehepaar bekommt ein Kind. Der Vater wird monatelang stumm. Ein Teenager wird überraschend übernatürlich schwanger. Heidnische Sternedeuter erreichen nach monatelanger Reise Israel. Ungebildete Hirten sehen Engel. Der neue König hat noch nie einen Palast gesehen, aber einen Tierstall. Und auf was verweisen all diese Überraschungen? Da ist jemand, der in seiner erfinderischen Liebe alles dran setzt, um eine Welt zu retten. Konkreter, persönlicher gesagt, um dich und mich zu retten. Das hatte er mit auf seinem Herzen. Ohne Ansehen der Person. Und das ist sein Einmaleins seiner Liebe. Göttliche Mathematik. Und davon haben in Johannes 12 die Griechen irgendwo Wind bekommen. Das haben sie irgendwie gemerkt. Das sind eine Gruppe Griechen, die sich dem jüdischen Glauben angeschlossen haben. Und nun hören sie von diesem Jesus, der Christus sein kann? Den wollen sie kennenlernen. Mal die Hand schütteln, mal von ihm umarmt werden, hören, was er denn wirklich zu sagen hat und ob es für sie, die Griechen, auch gilt. Und sie wenden sich an Philippus, den erkennen sie als einen der Jünger und sagen, kannst du uns nicht zu Jesus bringen? Und Philippus ist ein wenig unsicher. Ja? Darf ich das? Soll ich das wirklich? Ich frage mal den Andreas, was er dazu meint. Und Andreas macht die Daumen hoch und sagt, ja, ist schon okay, kann nicht schaden, wenn wir das machen. Und so kommen also diese Jüngerspezialisten mit der griechischen Gruppe zu Jesus hin. Und dann kriegen sie etwas zu hören. Das Weizenkornwort. Das ist es nicht, was sie gehört haben wollen. Das war nicht die Herrlichkeit Gottes, die sie erwartet haben. Das waren nicht die Worte des Lebens. Sie hören etwas von Sterben. Aber vielleicht haben sie auch verstanden, eine reiche Ernte, ein reicher Segen entsteht. Und werden sie nicht Anteil daran haben? Sind sie nicht doch mit eingebunden darin? Also Jesus Christus zeigt ihnen an dieser Stelle das Kreuz. Er wird erhöht sein. Und die Juden haben verstanden, da spricht er von der Kreuzigung, vom Sterben. Also diese Zumutung, diese Herausforderung des Lebens und für einen Juden sowieso eine absolute Verfluchung und für den Griechen eine absolute Dummheit. Das malt er ihnen vor Augen. Ohne Tod kein neues Leben, ohne Verlust kein Wachstum. Ihr müsst mutig sein und die Weichen anders stellen, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Aber wieso, bitteschön, muss es denn tatsächlich ein Tod sein? Warum das Kreuz? Meine Antwort, weil dieses Kreuz enorm tröstlich in schmerzhaften Zeiten ist und absolut tragfähig, weil es gibt keinen dunklen Ort als dieses Kreuz. Es gab zu der Zeit keinen schlimmeren Tod als am Kreuz. Noch niemals auf der Erde zu sein und auch nicht im Himmel zu sein. Zwischen Himmel und Erde hängt dort Jesus. Nirgendwo mehr eine Heimat. Und wenn du dich so heimatlos empfindest, so verloren, dann weißt du, das ist der Ort, wo jemand ist, der mich versteht. Und da ist einer, der hat diesen Schmerz auch ertragen. Und durchlebt. Aber es ist auch der, dessen Grab leer ist, der auferstanden ist und er wird mir neu so begegnen. Und dann erlernen wir es und wissen es. Alles, was wichtig ist, ist umkämpft. Du kannst sicher davon ausgehen, wenn etwas nicht umkämpft ist, dann ist es nicht wichtig. In unserem Denken, also in unserem Hirngespinst, Zitat. Also ihr habt mich aufgepasst, ich habe vorher schon ein Zitat gebracht. Das habt ihr nicht entdeckt. Die Überraschung. Aber mir ist dieses Zitat so wichtig, dass wir, weil es eine tiefe Wahrheit ausdrückt, dass ich nochmal damit anfange. Du kannst sicher davon ausgehen, wenn etwas nicht umkämpft ist, ist es nicht wichtig. Aber für dich in deinem Leben absolut leicht zu leben, ohne Probleme, aber es bringt dich von Gott weg. In unserem Denken, also können Sie Hirngespinste einlisten. Unser Herz kann ein Ort der Qual sein. Und unsere Hände können enorm Schaden anrichten. Aber ich darf es lernen, Gott zu lieben mit meinem Hirn, mit meinem Verstand. Und Gott zu lieben mit meinem Herzen. Und Gott zu lieben mit meiner Kraft, also mit meinen Händen. Aber dafür brauche ich es, dass Jesus Christus bei mir ist. In guten und in schlechten Zeiten. Ein sturmfester Glaube entsteht oft da, wo unsere Angst, unsere Sorgen, unsere Verluste mit Gottes Gegenwart in Berührung kommt. Und Gott kann beides. Entweder beruhigt er den Sturm, Sturm, schweig. Nächstes Zitat, aber ich habe jetzt leider nur eine Überraschung für das erste Merken. Aber sehr gut, Susanne. Also er kann entweder zum Sturm sagen, sei still. In der Sturmgeschichte steht ein sehr starkes griechisches Wort. Halt die Schnauze, so wie wir es heute frei sagen. Und der Sturm ist still. Oder er beruhigt dein Herz, sodass du ihm vertrauen kannst. Er bringt deinen Sturm im Inneren zum Schweigen. Und ich finde, das macht das Kreuz sichtbar. Wir haben ein befreundetes Ehepaar und ich möchte es erzählen als ein Zeugnis für uns alle. Sie waren jahrelang in Portugal als Missionare. Das ist schon ziemlich viel Verlust, wenn man so seine ganze Heimat verlässt, im anderen Land lebt. Und dann nach vielen, vielen Jahren ging die Fahrt wieder nach Deutschland. Und wenn man über 20 Jahre in einem Land ist, ist es sehr schwierig, eine neue Arbeitsstelle zu kriegen. Weil es hat sich sehr viel in Deutschland verändert. Der kann nicht einfach Pastor einer Gemeinde werden, weil er gar nicht mehr weiß, was in Deutschland eigentlich sich verändert hat. Und Gott beruft ihn zu einem Dienst auf ungewöhnliche Wege. Er wird ein Missionar, also er ist ein Vollblut-Evangelist unter Golfspielern. Und viele Türen gingen offen, dass er sich diesen Sport auch leisten konnte. Und er hat schon sehr viele Golfspieler zum Glauben an Jesus Christus geführt. Und dann schreibt er uns einmal, meine Frau hat Krebs. Und jetzt ist seine Frau die Starke. Und er ist so dieser Emotionale und damit auch der schwächere Part in dieser Beziehung. Diese Nachricht hat ihn umgehauen. Erstmal nicht seine Frau. Und dann kommen so komische Sachen. Sie träumt in der Nacht und sie hat den Traum so gedeutet, Gott spricht zu mir und sagt, er wird mich heilen. Und dann entsteht Hoffnung im Leben. Und sie bekommt die erste OP und es scheint alles gut zu sein. Aber am nächsten Arztbesuch, ist sie wieder neue Metastasen da. Und dieses Wechselbad an Gefühlen geht immer weiter. Die nächste OP und die Chemo folgt. Und ich denke, jetzt ist alles vorbei. Und gerade in der letzten Mail vor 14 Tagen sagte er, es ist schon wieder alles voller Metastasen. Und das, was ich bei Ihnen gelernt habe, Sie schreiben ganz, ganz offen darüber, wie es Ihnen da geht. Sie schreiben ganz offen darüber, welche blöden Kommentare Sie bekommen haben. Von Sonnenschein-Christen. Und wie sie das runtergezogen hat. Aber sie schreiben auch davon, dass Leute einfach da waren. Wir wohnen zu weit weg. Einmal kriege ich die Mail, Jörg, du bist so ein Ermutiger. Und ich wusste gar nicht, was ich gemacht habe. Und sie sind mir so ein Vorbild. Und ich bin überzeugt, dass ganz viel reiche Segen und Frucht entstehen wird. Durch ihre offene Art, mit diesen Schmerzen, mit diesen Hin und Her umzugehen. Sie haben immer mehr Followers. Er nutzt das Internet, um diese Botschaft zu verbreiten. Und neues Leben entsteht. Auch bei Ihnen neues Leben. Denn die Biografie ändert immer die Theologie. Und ich merke es in seinen Stellungnahmen, wie er immer sanftmütiger wird, immer barmherziger wird und dadurch immer werbender wird. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Gott uns so macht, so formen darf. Sanftmütiger, barmherziger, zum Segen, zum Fruchtbringen für alle die, die auf der Schattenseite des Lebens leben. Und wenn wir Licht sind, dass wir die Achtsamkeit leben, nicht so mit dem Spot drauf, sondern zu gucken, was hilft diesen Menschen wirklich. Und manchmal hilft es einfach zu sagen, das ist echt, was du erlebst. Und nicht rumzueiern. Und ganz oft ist einfach nur, ich bin da. Ich bin einfach da. So, wie es Jesus Christus uns sagt. Ich bin bei euch. Ich bin bei dir. Amen.